Pflichtaufgabe erledigt, 3 Punkte eingefahren gegen Schweinfurt im Heimspiel am Sonntagnachmittag. Ja, richtig überzeugend war es in vielen Mannschaftsteilen nicht. All das analysieren wir heute natürlich, wer da noch nicht so richtig performen konnte, blicken natürlich auch nach vorne. Am Samstag steht das Spiel gegen Ingolstadt an, wird dann sicherlich eine andere Nummer. Und wir werfen den Blick auch schon Richtung Dezember, dann steht nämlich die JHV und die Aufsichtsratswahlen an. Wir schauen uns mal an, wer da so zur Wahl steht und ordnen das Ganze für euch ein bisschen ein.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute nach dem Essener Heimsieg wieder mit am Start seid. Wollen natürlich heute ausführlich drüber sprechen. Das Ganze mache ich wie auch schon letzte Woche mit den beiden RWE-Experten Martin Herms.
Hallo.
Christian Brausch.
Hallo.
Ich bin Kira und will auch eigentlich direkt loslegen. Martin, wir haben gesagt, das ist ein absoluter Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Den hat man eingefahren, 3 Punkte, darum geht's. Wenn auch nicht so richtig souverän, ne?
Nee, alles andere als souverän. Und ich glaube, diesen Druck, den man sich natürlich vor dem Spiel gemacht hat, den hat man dann schon gespürt. Ich finde, in der ersten halben Stunde war es in Ordnung. Hat Rot-Weiß wirklich sehr dominant gespielt, auch wenn die richtig großen Torschancen gefehlt haben. Aber man hat eine zweistellige Anzahl an Ecken schon nach einer halben Stunde gehabt, hat den Gegner hinten reingedrängt, machte dann auch das erlösende 1:0. Ja, und ich glaube, so durch dieses 1:1 kam wirklich ein Bruch ins Essener Spiel. Das passte dann überhaupt nicht rein. Da hat man rund 120 Minuten geschlafen, hat er schon vorher eine hochgerätige Chance zugelassen durch diesen Lattentreffer. Ja, hat das dann irgendwie mit in die Kabine genommen. Und dann merkte man schon so diese Anspannung, diesen Druck, heute möglicherweise zu versagen gegen einen Tabellenletzten, der vorher 11 von 12 Spielen verloren hatte. Und ja, es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, da hätte dieses Spiel wirklich kippen können. So, da hatte RWE Glück, dass man da einige kritische Phasen überstanden hat, machte dann dieses Joker-Tor durch Jansen und dann ist es am Ende nochmal gut gegangen. Also wirklich alles andere als ein überzeugender Auftritt, aber naja, letztlich zählt das Ergebnis, Pflicht erfüllt und tabellarisch sieht es dadurch halt gut aus.
Ja, können wir gleich näher noch drauf eingehen, bevor ich dich gleich, Christian, nach der Szene des Spiels frage. Martin, wie hast du die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Also zumindest am TV-Bildschirm war so zur Halbzeit, waren schon so vereinzelte Pfiffe, man merkte schon, ach so, es läuft jetzt nicht so richtig so, wie man sich das eigentlich gegen das Schlusslicht, was quasi noch nichts gewonnen hat, so ungefähr erwartet.
Es war unruhig, nervös, ja. Wie das eben so ist. So, die meisten Fans sind wahrscheinlich mit der Erwartung ins Stadion gekommen, okay, die schießen wir jetzt aus dem Stadion, es wird ein beruhigendes, souveränes 3:0. Und ja, da merkte man schon so Mitte der zweiten Halbzeit, es wurde alles wirklich viel, viel nervöser, unruhiger, hektischer. Ja, vereinzelt gab es mal ein paar Pfiffe.
Ja.
Insgesamt fand ich den Support trotzdem gut, so, gegen Schweinfurt. Ich meine, der Heimbereich war ausverkauft, das war schon alles in Ordnung, aber boah, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn das 1:2 gefallen wäre, ne? Dann wäre es wirklich sehr, sehr ungemütlich geworden.
Ja, lass uns gerne noch tiefer in die Analyse einsteigen.
Szene des Spiels.
Weil, Christian, ich glaube, deine Szene ist, ja, wurde gerade schon mal angeteasert. Es gab schon auch noch eine gute Chance für Schweinfurt, ne?
Ja, es geht um die Szene, die kurz nach der Halbzeit fast zum 2:1 für Schweinfurt geführt hätte. Lattenkopfball von Müller. Und wenn das Tor gefallen wäre, dann hätte die Stimmung richtig kippen können. Denn rund um diese Szene, es war irgendwie Wildwestfußball. Also es gab kein Mittelfeld gefühlt. Es gab nur einen wilden Schlagabtausch, wie man den so im Pokalspiel noch kennt. Und Kraulich musste das ein oder andere Mal mit einer Grätsche hinten retten, einmal gegen Winzheimer. Und wenn in der Szene Müller das 2:1 macht, dann weiß ich nicht, wie die Mannschaft mit diesem Rückschlag umgeht, weil sie gestern überhaupt irgendwie anders agiert hat, als ich das erwartet hatte. Und sie wirkte generell ein bisschen fahrig, wie wir schon ab und zu mal vorher auch angesprochen haben. Das Kreieren von Chancen war relativ schleppend und es gab nicht viele Szenen. Und ich glaube, dass dann die Stimmung im Stadion auch gekippt wäre. Und das wäre dann eines der ersten Spiele überhaupt gewesen in den letzten Jahren, wo man zu Hause so eine destruktive Stimmung eventuell gehabt hätte, wenn das Tor gefallen wäre. Und da hatten sie dann wirklich Glück, dass da die Latte gerettet hat, zum zweiten Mal in diesem Spiel. Und dann das eben mit 1:1 weiterging. Wie gesagt, nach dieser Wildwestphase kam Jansen und Pflichtsieg. Aber das war alles andere als souverän.
Da möchte ich noch ergänzen. Und zwar die Szene vor diesem, ich glaube, das war sogar Pfosten, der Kopfballtreffer. Da liefen zwei Schweinfurter alleine auf Tobias Kraulich zu. So, und das war, zog sich so ein bisschen durch die zweite Halbzeit. RWE war extrem anfällig bei Umschaltmomenten der Schweinfurter. Die gab es aus RWE sich Gott sei Dank nicht so häufig, aber wenn, dann hat es lichterloh gebrannt. Und ich meine, schon fast von der Mittellinie sind die mit 2-1 auf Kraulich zugelaufen. Der macht es dann überragend, lenkt den, das war in dem Fall was Winzheimer, der den Ball geführt hat, hat ihn zum 1-1 gezwungen, nach außen gelenkt und dann per Grätsche gerettet. Aber ja, wenn Winzheimer den Ball möglicherweise vorher abspielt, ja, dann klingelt es da schon.
Also wir reden da von Start der zweiten Halbzeit. Also es ist nicht so, dass genau. Du dann in den letzten Minuten alles auf eine Karte setzen musst, weil so eine Blamage droht gegen den letzten. Ja. Sondern die waren komplett ungeordnet, alles ging nach vorne, nur nach vorne gedacht. Und das große war schon wirklich,
das ist schon Harakiri. Schon bezeichnend. Mhm. Aus meiner Sicht waren Tobias Kraulich und Lukas Brumme die besten Essener Feldspieler. So, ja. Das sind zwei aus der Viererkette. Ne? Das sollte normalerweise gegen den Tabellenletzten anders sein.
Ja. Martin, welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ja, natürlich mal was Positives. Ja. Das haben wir ja kritisiert. Jetzt müssen wir auch das Siegtor von Marek Jansen nehmen. War ja irgendwie auch so eine wilde Szene, nicht wirklich rausgespielt. Obus hat den Ball gesichert im Strafraum, hat sich gut gedreht, blieb im Ballbesitz und spielte dann einen klugen Pass auf Jansen. Ja, und der hat das dann so in Mittelstürmermanier gemacht. Der hat ja wirklich einen Bums, das sehe ich auch im Training. Also der hat wirklich extrem harten Schuss. Und ja, es war, ich glaube, kein unhaltbarer Schuss mit links. Mhm. Also der Schweinfurter Torwart, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, kann den durchaus halten. Aber trotzdem, er war hart, er war platziert mit links. Und ja, war für den Jungen wirklich ein geiler Moment, hat mich sehr gefreut.
Du hast auch noch gesagt, es könnte jetzt seine Zeit kommen, glaube ich.
Ja,
irgendwie sowas hast du letzte Woche gesagt.
Du hast ihn von Anfang an gefordert.
Ich habe ihn von Anfang an gefordert. Ja. Und ich fühlte mich natürlich total bestätigt. Marek Jansen hätte von Anfang an spielen müssen. Es war ein Fehler von Uwe Koschinat, in diesem Spiel auf Ramin Safi zu setzen. Der hatte da nichts zu suchen gehabt in dem Spiel vorne drin. So, und Jansen hat dann gezeigt, dass er durchaus Qualität hat. Im Abschluss hat er auch schon damals in Mannheim ein schönes Tor gemacht, auch wenn das natürlich jetzt nicht von Belang war bei einem 1-6. Aber da hat man schon gesehen, was er im Strafraum, in der Box für eine Qualität hat. Nicht nur im Kopfballspiel, sondern auch am Fuß. Und ja, wie gesagt, also hat mich für den Jungen wirklich sehr gefreut. Hat eine lange Leidenszeit hinter sich gehabt, saß wochenlang auf der Tribüne, hätte im Sommer möglicherweise schon gehen können. Und dann vor der West so ein Tor zu machen.
Vor seiner Familie, glaube ich, auch.
Familie war auch da. Also der hat wirklich gestrahlt. Der hat Selfies gemacht nach dem Spiel auf dem Rasen und so. Das ist doch klar. Also ein Junge, der aus der Regionalliga kommt, der, glaube ich, vorher in Meppen nur eine halbe Saison Drittliga gespielt hat. Das war ein ganz besonderer Moment für ihn. Koschinat meinte, der größte Moment in seiner Karriere oder einer der größten. Und das hat man auch gemerkt. Und ja, da konnte man sich nur für ihn freuen.
Und
ja.
Dieses Momentum müsste man eigentlich jetzt nutzen aus RWE-Sicht. Du hast jetzt endlich mal einen Neuner, der ein bisschen Selbstvertrauen hat, der an sich glaubt, der ein Erfolgserlebnis gefeiert hat. Und bin jetzt gespannt, wie es in Ingolstadt am Wochenende sein wird, ob wieder Safi startet oder ob dann Jansen seine Chance bekommt. Weil du hast jetzt endlich mal einen Neuner mit Selbstvertrauen. Du hast es bei Yannick Mause nicht, du hast es bei Chuba Potocznik nicht. Aber Jansen hat jetzt gezeigt, dass er der Mannschaft aktuell helfen kann. Ich bin sehr gespannt, ob Koschinat ihn dann auch von alleine lassen wird am Sonntag.
Ja, lass uns gerne über Safi sprechen, der jetzt gestern auch von Anfang an ran durfte. Ja, und auch einmal mehr eigentlich blass geblieben ist, ne?
Ja, aber ich würde es gar nicht mal so als Kritik an Ramin Safi sehen. Ich finde, das war einfach nicht sein Spiel. So,
okay,
Ramin Safi ist bärenstark, wenn er Platz hat, wenn er seine Umschaltmomente hat. Einen hat er sogar noch gehabt, erste Halbzeit hat er das ganz ordentlich gemacht, wurde nochmal geblockt. Aber es war ja erwartbar, dass es so ein Spiel wird, dass RWE extrem viel um den Strafraum der Gäste spielen wird. So, und wie soll Ramin Safi da seine Stärken einbringen? Also wie oft ist RWE über außen durchgebrochen und ja, die Boxbesetzung passt halt einfach nicht. So, das ist nicht Ramin Safis Spiel. So, man hatte in der ersten Halbzeit über 10 Ecken. Hätte natürlich ein kopfballstarker Mittelstürmer wie Marek Jansen möglicherweise geholfen. Hätte auf jeden Fall die Chance, ein erhöhten Tor zu machen. Grundsätzlich finde ich die Idee, ich würde sie nicht komplett über Bord werfen. Es gibt Spiele, da kann Ramin Safi vorne helfen, wie in Duisburg oder gegen Viktoria Köln, gegen eine Mannschaft, die sehr stark ist im Ballbesitz. Und in dem Fall hat es einfach nicht gepasst. Und ja, das hätte man vorher merken müssen. Also es war schon sehr wichtig, ich hätte die beiden auch eher eingewechselt. Also dieser Doppelwechsel mit Chuba Potocznik und Jansen, als man auf 4-4-2 umgestellt hat, schon ordentlich Schwung gebracht. Ich hätte die möglicherweise schon kurz nach der Halbzeit gebracht, als man gemerkt, okay, da stimmt einiges, weil Safi war wirkungslos und
war
Arslan
Zeichen,
dahinter
das
auch nicht.
War auch ein Zeichen, auch mal Arslan jetzt ausgewechselt zu haben, was denn selten passiert beim Stand von 1-1, wenn noch alles auf der Kippe steht. Und
aber auch kein gutes
ist aber
Spiel
auch,
gemacht, ne?
Ist aber auch blass geblieben,
ist
war
blass
wenig
geblieben,
zu sehen.
War überhaupt nicht zu sehen. Und ja, wirkt überspielt. Man hat so ein bisschen gehofft nach dem Spiel dagegen Viktoria Köln, nach dem Treffer in Oberhausen, dass bei ihm der Knoten platzt, aber das war echt wenig. Mhm. War vollkommen richtig, dieser Doppelwechsel. Ich glaube, da hat keiner irgendwie protestiert im Stadion.
Ja, und einmal mehr, Yannick Mause, Bazzoli nicht im Kader. Martin, du hast es auch unter der Woche geschrieben, da scheint weiterhin ja die Fitness oder und oder Trainingsleistung ausschlaggebend zu sein.
Ja, das ist definitiv so. Kollege hat ja nach dem Spiel bei der Pressekonferenz nachgefragt und da hat Uwe Koschner so ein bisschen gereizt reagiert. Ich kann es auch durchaus nachvollziehen, dass ihm das jetzt, dass das nicht nach seinem Gusto ist, so eine Frage dann. Aber gut, danach können wir uns nicht orientieren. Wir müssen die einfach stellen. Ich fand die Frage des Kollegen absolut berechtigt. Ich kann auch, wie gesagt, verstehen, dass Köschner sich darüber aufregt, wenn man gewonnen hat, dann möchte man möglicherweise mal irgendwie ein paar positive Geschichten erzählen. Aber wir reden ja immerhin über Yannick Mause und Luca Bazzoli. Und gerade bei Mause sind, glaube ich, allen noch die Worte im Kopf geblieben von Uwe Koschinat in der Sommervorbereitung, als es hieß, wenn wir noch was machen, dann nicht in der Breite, sondern dann muss wirklich Qualität her. So, und Yannick Mause ist geholt worden, um den Unterschied zu machen. Man war der Meinung, dass Chuba Potocznik aufgrund seines Alters und fehlenden Erfahrungen, dass Marek Jansen, der aus der Regionalliga kam, dass das nicht reicht, um ganz oben mitzuspielen. Und deswegen hat man sich für den erfahrenen Mause entschieden. Und ja, zwei Monate später muss man schon sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber man muss sich jetzt mal vorstellen, man wollte Jansen wegschicken, beziehungsweise man hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich nach einem anderen Verein umzuschauen und hat Mause geholt. Und jetzt spielt Jansen, macht das Siegtor und Mause sitzt auf der Tribüne. Das ist schon total kurios, aber Fakt ist, bei Mause ist einfach, ich meine, der Trainer hat es ja auch schon zweimal angesprochen, ist ein Fitnessproblem. Mhm. So, er ist nicht fit. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für einen 27-jährigen Profi. Ist ja nicht so, als hätte er nicht gespielt. Er hat ja 5 Spiele oder 6 Spiele von Anfang an gespielt. Die Mehrspraxis müsste ja langsam zurückkehren.
Er hatte auch eine Vorbereitung.
Er hatte eine Vorbereitung. Ist ja nicht so, als hätte er nichts gemacht. Aber ist dann eben so die Sache, das sind so Dinge, die hat man schon von früheren Stationen gehört, gerade auch aus Kaiserslautern, dass er kein Trainingsweltmeister ist. Und ja, da muss ich, das liegt jetzt nicht am Verein, das muss der Spieler selbst für sich entscheiden. Ne?
Aber was dann also, so ein bisschen irritiert ist, in der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Uwe Koschner gesagt, dass beide eine gute Reaktion gezeigt hätten, dass beide
aufs im Gespräch,
genau, es gab gute Gespräche, es gab gute Reaktionen im Training und daher verwundert es schon, dass da dann doch so viele anscheinend im Argen liegt, weil Bazzoli ist das Gleiche.
Ja.
Er sollte als Leistungsträger kommen, er sollte die Mannschaft wirklich nach vorne bringen und
perspektivisch noch Jasula ablösen.
Genau, so und ist bisher noch gar, konnte auch in der Innenverteidigung spielen, also er kann mehrere Positionen spielen und kommt bisher so gar nicht zur Geltung, also das ist schon wirklich ärgerlich, wenn man sich für 2 Transfers auch finanziell so weit aus dem Fenster lehnt und beide noch nicht zünden. Deshalb nochmal umso erstaunlicher, dass RWE aktuell punktgleich mit SCFL da steht, die Dritter sind. Denn man könnte schon einige Probleme noch aufzählen, trotz der vielen Punkte, die RWE geholt hat und wo es noch viel Potenzial nach oben gäbe.
Aber also diese ganze Mause-Bazzoli-Thematik, also die beiden haben ja nach wie vor die Chance, auch sich zurückzukämpfen, ne?
Natürlich.
Oder ist das jetzt, sagt man, das Tuch ist irgendwie.
Ja, niemand wird Yannick Mause daran hindern, am freien Tag mal ein paar Runden zu laufen, ne?
Ja.
Oder sich besser vorzubereiten auf Spiele und Trainingseinheiten, ne? Das liegt jetzt nicht am Spieler. So, der hat natürlich jetzt einen dicken Vertrag in Kaiserslautern, der hat nächstes Jahr hat er auch noch. So, entweder ruht er sich jetzt drauf aus und wechselt dann im Jahr nach Aachen oder weiß wohin, in der Regionalliga oder sonst wo, ne? Oder er bietet sich jetzt nochmal an. Und das ist ja auch für ihn, glaube ich, schon so die letzte Chance, in Kaiserslautern, also in der zweiten Liga, Fuß zu fassen. Weil wenn er jetzt aus Essen zurückkehrt und hat da kaum gespielt, ja, dann wird er wohl kaum eine Chance haben, sich da nochmal durchzusetzen. Also es ist für ihn eigentlich jetzt nochmal so eine richtig letzte Chance.
Ist das, was wir vor einer Woche schon gesagt haben, es liegt jetzt irgendwann nochmal am Spieler, sich zu zeigen. Beste Beispiel ist Torben Müsel. Der hat lange gewartet auf seine Chance. Er hat lange in der zweiten Reihe gestanden, weil es gar nicht so seine Position gab. Jetzt hat er sich gar nicht auf seiner Lieblingsposition festgespielt und hat eine Reaktion gezeigt. Er ist anscheinend im Training dran geblieben. Er hat nicht nachgelassen. Er hat jetzt seine Chance bekommen und hat eindrucksvoll bewiesen, dass er im Moment wirklich in die Elf gehört. Mit Torgefahr, mit spielerischen Mitteln neben Gersula eigentlich die ideale Ergänzung aktuell zu ihm. Und könnten sich die ein oder andere mal eine Scheibe abschneiden.
Oder bei den Stürmern zu bleiben, Marek Jansen. Also er saß wochenlang auf der Tribüne. Da muss man sich mal vorstellen.
Hier ist der persönliche Jansen Fanclub, glaube ich.
Da sagt man eben wirklich immer, du kannst ruhig gehen. Es war damals auch ein Leihgeschäft mit Havelse im Gespräch. Und der hat dann gesagt, nee, ich beiß mich hier durch. So. Und dann hat er halt wochenlang darauf gewartet. Und jetzt spielt er, macht er Siegtor. Also Hut ab vor so einer Reaktion. Können sich einige eine Scheibe von abschneiden, wie du schon sagst.
Ja. Ja, jetzt, wir haben viel Kritik dann doch angesprochen, aber eigentlich, Blick auf die Tabelle, ihr habt schon gesagt, ist RWE nach wie vor voll dabei, voll im Sollen. Ne?
Aber auch viel gelobt. Rumme gelobt, Kraulich gelobt, natürlich Müse auch gelobt.
Ich meine, genau, wer auf die Tabelle guckt, dann ist nicht alles schlecht.
Es ist eine Mixtur wie die ganze Saison. Es ist selten, dass alle überzeugen. Es gibt immer Spieler, die überzeugen. Es gibt viele, die auch konstant überzeugen. Also Kraulich, Brumme. Kraulich hat jetzt mal ein schlechtes Spiel zwischendurch, wo er dann raus musste. Aber Golz im Tor. Es gibt viele Spieler, die wirklich richtig überzeugen. Auch Koska hinten rechts. Es gibt viele gute Jungs. Aber in der Summe reicht es oft aus, trotz eben auch schwächere Leistungen von vielen Leistungsträgern, die längst nicht an ihrem Limit sind. Und daher ist es so eine Mixtur und deshalb kann man auch nicht ohne Kritik in so einer Runde hier auskommen. Muss angesprochen werden, was gut läuft und was schlecht läuft.
Wäre jetzt auch nicht gut, dass RWE sich jetzt darauf auszuruhen, ne, auf diesem Tabellenbild. Natürlich ist das gut. Man darf aber auch nicht vergessen, sind auch nur 6 Punkte auf Ingolstadt. Die sind 14. so, ne? Gegen die spielt man. Also das ist schon ein schmaler Grat und man muss das einfach ansprechen. Man muss einfach ansprechen, dass es spielerisch immer noch nicht läuft. Das war ja jetzt auch fußballerische Magerkost gegen Viktoria Köln zum Beispiel. In Duisburg hat man sich auch nicht viele Chancen erspielt. Also es ist okay. Das ist eine super Position. Hätte jeder vor der Saison unterschrieben. 3 Punkte hinterm Spitzenreiter. Und trotzdem muss man aber diese Dinge ansprechen, um sich eben zu verbessern.
Die Erwartungshaltung ist gestiegen. Und das merkt man auch, also ob es jetzt in den sozialen Medien ist, ob es in den Gesprächen ist, die wir führen, ob es Sachen sind, die an uns rangetragen werden. Die Stimmung ist irgendwie so lala. Die einen sagen, geben wir alle nicht auf den Keks, wir stehen super da, wir sind punktgleich mit dem Dritten, alles top. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich möchte mehr sehen. Ich möchte eine spielerische Entwicklung sehen. Ich glaube, dass der Trainer diese Mannschaft nicht so entwickelt bisher, wie es möglich gewesen wäre mit dem Spielermaterial. Deshalb diese großen Uwe-Uwe-Rufe in der Kurve, die sind im Moment nicht mehr da, die es im letzten Jahr oder zum Ende der Saison noch gab, auch zum Anfang dieser Saison. Wir sind ein bisschen nach Bochum gewandert, wo gerade Uwe Rösler mit Uwe-Rufen gefeiert wird. Dementsprechend, man merkt schon, es ist eine angespannte Stimmung. Die einen sind froh, die anderen fordern ein bisschen mehr und kann immer je nachdem, wie das Spiel gerade läuft, auch in die eine oder andere Richtung kippen. Gegen Schweinfurt hätte es kippen können, wenn das 1-2 fällt. Wenn du jetzt noch in Ingolstadt auch nochmal nachlegst und mal einen zweiten Sieg in Serie holst, dann kann das auch wieder in die positive Richtung kippen. Es ist so ein kleines Verbogenspiel im Moment.
Ja. Ich würde sagen, lass uns jetzt, weil du es auch schon angesprochen hast, erst noch kurz über Ingolstadt sprechen und dann über unser Thema der Woche. Christian, du hast es gesagt, jetzt geht's darum, auch mal den zweiten Dreier in Serie einzufahren. Eine Sache, wo RWE sich schon oft schwer getan hat in dieser Saison.
Ja, zumal man jetzt zu Hause wirklich die Hausaufgaben gemacht hat. Es war der 4. Heimsieg in Folge, das ist schon echt gut. Und klar, das würde dem Ganzen nochmal Stabilität verleihen, weil dann kommen ja auch wirklich Kaliber, dann kommt Cottbus, dann hat man, glaube ich, noch irgendwann Saarbrücken.
Saarbrücken, glaube ich, ja.
Genau, so. Das wäre schon super, wenn man sich dann in Ingolstadt eine perfekte Ausgangslage schaffen würde. Nichtsdestotrotz auch ein starker Gegner, haben zwar jetzt gegen Viktoria Köln verloren, davor aber 3 Siege in Folge eingefahren, ist auch eine Mannschaft, die andere Ambitionen hat, die einen ordentlichen Umbruch hatte, die wichtige Spieler verloren hat im Sommer. Aber natürlich wird das auch eine schwierige Aufgabe und RWE, ja, muss da jetzt mal nachlegen.
Für mich ist Ingolstadt die absolute Wundertüte, also eine Mannschaft, die ich gar nicht greifen kann. Mhm. Die haben die 3 Siege, hast du gerade angesprochen, ansonsten war die Saison aber eine ganz große Grütze bisher. Also sie haben wirklich einen Riesenumbruch im Sommer gehabt. 5 Spieler sind in die zweite Liga gewechselt, Zeitlein in die Bundesliga zu Hoffenheim, hat dann hier mit Hoffenheim 2 an der Hafenstraße schon gespielt. Zu Hause läuft
BSC. Top-Torjäger zu Hertha BSC.
Genau, ist einer von den 5, die in die zweite Liga gegangen sind und zu Hause geht fast nichts. Gegen RWE haben sie auch selten gewonnen. Also es ist so ein Spiel, was irgendwie gar nicht greifbar ist. Eigentlich mit der Bilanz gegen Ingolstadt und mit dem, wie Ingolstadt sich bisher präsentiert hat, würde ich sagen, RWE ist Favorit in Ingolstadt. Trotzdem ist das auch eine Mannschaft, die dann auch an einem guten Tag mal zu Hause jeden schlagen kann, die aber auch gegen Schweinfurt verloren hat. Ist die einzige Mannschaft, die zu Hause gegen Schweinfurt verloren hat bisher. Und daher ist das tatsächlich, wie ich am Anfang sagte, eine komplette Wundertüte für mich. Also schwer greifbar.
Ja, und Martin, du als Jansen-Fan Jansen auf dem Platz, Safi auf die Bank oder wie willst du es machen?
Wie willst du es Jansen erklären, wenn er jetzt wieder auf dem Bankplatz nimmt? Ne? Also irgendwann, der hat ja noch keinen Startelf-Einsatz und er ist ja körperlich so weit, er kann das durchhalten. So, ich finde es wichtig, mal so eine Präsenz vorne zu haben. Also es gab auch von Kraulich so ein paar versteckte Botschaften, der sagte, ja, unsere Boxpräsenz war in der ersten Stunde einfach nicht gut. Und
der hat ja auch sehr geschwärmt.
Dann von Jansen geschwärmt. Gut, die Jungs kennen sich, der haben ja schon mal ein halbes Jahr in Meppen zusammengespielt. Da weiß man ja nie so, wer für den anderen so ein bisschen Partei ergreift. Ne? Aber es macht schon Sinn. Also jemanden, der jetzt Selbstvertrauen hat, der eine breite Brust hat, dazu bringen. Und der bringt ja alles mit. So, warum nicht mal ihm eine Chance geben von Anfang an?
Und Safi nach rechts wäre eine Option, aber Obus jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig auffällig gewesen, aber trotzdem 2 Scorerpunkte gesammelt. So, den einen für Müsel legt er überlegt auf quer im Strafraum. Den anderen hat er wahrscheinlich irgendwas anderes gedacht, aber trotzdem den Ball behauptet und dann auf Jansen gelegt. Ist auch schwer, dem zu sagen, nach zwei Torvorlagen, die ihm da angerechnet werden, dann wieder rauszumüssen.
Nein, also Obus sollte auch spielen. Also das ist ja sein Spiel. Er ist ein verkappter Spielmacher auf dem Flügel. Er ist keiner, der jetzt mit Tempo ins 1 gegen 1 geht oder den Leuten vorbeizieht, sondern das kann er. Und das war auch ein erster richtiger Schritt in die Richtung, also in die richtige Richtung von Marvin Obus. Auch wenn es, gebe ich dir recht, jetzt auch nicht super überzeugend war. Aber immerhin 2 Assists, kann man jetzt auch nicht alles schlecht reden.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir erstmal diesen sportlichen Teil ab und wenden uns jetzt
Top-Thema der Woche.
Dem Thema der Woche zu Martin. Im Dezember steht die JHV an in Essen. Unter anderem auch mit den Aufsichtsratswahlen. Und du sitzt jetzt hier, um uns quasi mal ein kleines Update zu geben. Da stehen jetzt die Kandidaten fest.
Genau.
Das wird spannend.
Es wird sehr, sehr spannend, muss man sagen. Also am 9. Dezember ist es soweit. Ungewöhnlicher Termin an einem Dienstagabend, aber ich denke trotzdem, dass da sehr, sehr viele Leute kommen werden oder sich digital zuschalten werden, weil wie du schon sagst, es wird spannend, es wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt und es wird viele Veränderungen geben. Das hat zwei Gründe, also insgesamt, um was zu erklären, es sind 6 neue Kandidaten vom Wahlausschuss zugelassen worden und nur 3 aus dem aktuellen, also aus dem alten Aufsichtsrat. Das heißt, es gibt 9 Bewerber für insgesamt 6 Posten, 3 bleiben auf der Strecke. Und das hat 2 Gründe. Zum einen gab es natürlich auch in dem aktuellen Aufsichtsrat eine Altersstruktur, die dann doch ein paar Änderungen erfordert hat. Der eine oder andere ist dann auch freiwillig zurückgetreten. Ich meine, da sind verdiente Mitarbeiter dabei, die ja über 10 Jahre für RWE in diesem Gremium tätig waren. Lothar Oehlert war sogar seit 2007 im Aufsichtsrat, also fast 20 Jahre. Hat dann auch aus persönlichen Gründen Platz gemacht. Ja, und dann gab es eben wirklich hochkarätige neue Bewerber. Es gab insgesamt 10 konkrete Bewerbungen. Und der Wahlausschuss hat sich dann für 6 Leute entschieden. Und ich finde es richtig und gut, dass man das gemacht hat, dass man den Weg frei gemacht hat für demokratische Wahlen. Alles andere wäre auch Wahnsinn gewesen, weil wir können ja nochmal gleich auf die Kandidaten einzeln eingehen. Da sind wirklich Hochkaräter dabei, die das Netzwerk, die das Know-how mitbringen, um den Verein wirklich strategisch weiterzubringen.
Ja, du hast die Namen ja alle schon genannt, wir können sie gleich wirklich nochmal nennen und es ist definitiv auch ein Schritt in die richtige Richtung. RWE möchte sich weiter professionalisieren, RWE möchte auf der einen Seite mehr Geld für den Sport frei haben und auf der anderen Seite muss man ein Kontrollgremium haben, wo wirklich dann Persönlichkeiten drin sind, noch mehr als jetzt schon waren. Es gab immer mal wieder Kritik am jetzigen Aufsichtsrat und ich denke, wenn von diesen 6, also 4 mit Sicherheit reingewählt werden, die Chancen sind ungefähr da, dann ist RWE auch in diesem Gremium zukunftsfähig aufgestellt.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, da Prognosen zu wagen. Also es wird wirklich, da sind ein paar Härtefälle dabei, muss man wirklich sagen, wenn man die Kandidaten so durchgeht. Aber ja, ich denke schon, also 3 kommen ja mindestens rein. Ich denke auch, dass es Minimum 4 werden, die das schaffen werden. Und da muss man sehen. Also wenn die alle wirklich so ihre Kompetenzen bündeln, dann ist das für den Verein wirklich eine richtig gute Geschichte.
Was kannst du uns denn zu den einzelnen Kandidaten? Also ich habe sie hier auch nochmal aufgeschrieben, falls du die Liste mit den Namen brauchst, aber die hast du. Du hast sie mir ja auch vorher extra nochmal durchgegeben, damit wir
genau. Haben. Nein, wollen ja keinen Namen vergessen. Nein, fangen wir mal an mit André Stracke, ein erfahrener Geschäftsmann und Topmanager, der war jahrelang CEO der RWE Supply. Dann sind wir bei Matthias Jablonski, eine Führungskraft von Essens Hauptsponsor IFM. So, wenn der Hauptsponsor sagt, wir hätten da gerne jemanden im Aufsichtsrat, dann sagst du da eigentlich auch nicht nein. Dann haben wir Sven Böttcher, einen sehr erfolgreichen Steuerberater. Marco Assink, ein erfahrener Vertriebler, der wie Sven Böttcher auch ein sehr, sehr großes RWE-Herz besitzt, mit Leidenschaft dabei ist. Dann haben wir Bernd Barutta, gleiche gilt für ihn, auch ein Fan von RWE, der jahrelang wirklich ganz oben dabei war beim DFB. Dann haben wir dann noch Frederik Reimann, ist auch ein erfahrener Geschäftsmann, aktuell Interimsgeschäftsführer bei der Firma Steif, bei den Teddybären. Mhm. Kennen wir wahrscheinlich alle. Also das sind schon wirklich Top-Leute, die dabei waren, die alle so ein bisschen was anderes mitbringen und die dem Verein wirklich weiterhelfen können. Und da wollen wir natürlich nicht die Kandidaten aus dem aktuellen Aufsichtsrat vergessen. Da haben wir noch Hans-Henning Schäfer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, der einen Top-Auftritt damals hatte nach dieser misslungenen JHV im Jahr 2023, als er das so ein bisschen glatt gebügelt hat mit den Zahlen. Dann haben wir Waldemar Wrobel dabei, jemand, der natürlich sportliche Kompetenz mitbringt. Und dann haben wir noch Thomas Hermes, ja, ein erfahrener Jurist, der früher sogar Helmut Kohl noch beraten hat. Also das ist schon ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Und würde mir jetzt auch wirklich selbst schwerfallen, da 6 Kandidaten auszusuchen.
Und wenn die sich alle vorstellen, dann hoffentlich nicht nur mit dem RWE-Herz, weil das ist schön und gut, das zu haben, aber es ist nicht vordergründig dafür, dass man in den Aufsichtsrat kommt, ne, sondern wirklich die ganzen Kontakte, die sie haben, ob es zum DFB ist oder die wirtschaftlichen Kompetenzen, die man hat, die sollten da im Vordergrund stehen.
Ja, ja. Das ist ein wichtiges Gremium auf jeden Fall. Bis es dann im Dezember soweit ist, Martin, wirst du ja sicherlich noch hier und da drüber berichten und dann natürlich, wenn es soweit ist, sowieso.
Also der Verein wird ja sowieso auch bald, ich glaube, spätestens in der nächsten Woche Videos von allen Kandidaten veröffentlichen, da kann man sich auf jeden Fall.
Also auch von denen, die neu zugelassen werden.
Ja, genau.
Weil das war ja im letzten
Von allen Kandidaten,
dass das da nicht gab.
Von allen Kandidaten wird es Kurzvideos geben. Der Verein möchte da etwas transparenter an die Sache rangehen. Finde ich auch gut, dass jeder die Chance hat, sich nochmal zu präsentieren. Da kann sich jeder nochmal ein eigenes Bild machen und dann natürlich nochmal dann bei der JHV im Dezember. Und dann wird gewählt.
Dann wird gewählt. Wir bleiben da natürlich, beziehungsweise ihr bleibt da vor allem am Ball. Erstmal geht's am Samstag sportlich weiter mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt. Das haben wir besprochen. Wir treffen uns dann Montag wieder hier im Studio zu einer neuen Folge. Ihr findet den Podcast bei YouTube, wenn ihr uns mit Video schauen wollt, oder überall da, wo es Podcasts gibt, in der Audioversion. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr beiden mit dabei seid.
Gerne, danke,
wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.